Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Yo-Yo-Podcastes. Achso, wir haben jetzt einen Namen vielleicht gefunden. Der Yo-Yo-Podcast. Er ist nicht mehr namenslos. Heute mit folgenden Themen. Und zwar werden wir am Anfang über den Staatstrojaner ein wenig quackeln, weil wir da letztes Mal nicht mehr zugekommen sind. Dann geht es noch um Digitalisierung und damit einhergehend nicht nur schnelles Internet und jeder muss schnelles Internet haben, sondern auch andere Faktoren, die dieses Thema mit sich bringt, wie Jobabbau oder ja, viele, viele andere Subthemen könnte man meinen. Dann als dritten Punkt sprechen wir über den ja, Zusammenschluss der Linken in Europa, wenn man das so pauschalisiert mal so nennen kann. Als viertes über Müllberge oder ja, allgemeine
Probleme.
Müllprobleme. Und als fünftes über das größte Müllproblem in Deutschland, hat er nicht gesagt. Noch einmal die GroKo. Genau. Und ich glaube, mal gucken, wie lange das heute geht, haben wir heute nicht. Und wir fangen mal mit dem guten Staatstrojaner an. Das trojanische Pferd.
Auf jedem Smartphone in Deutschland. Yay.
Juhu!
Ja, also wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ist es ja so, dass das Bundeskriminalamt sich dazu entschieden hat, einen Trojaner auf unsere Smartphones zu laden, mit dem sie auch verschlüsselte Nachrichtendienste wie WhatsApp, Telegram und wie sie alle heißen, überwachen zu können und so quasi ein größeres Spektrum abzudecken, was sie alles von den Bürgern erfahren können, wenn sie denn wollen. Das geht unter anderem auch vor Ermittlungsverfahren. Das heißt, bevor die Polizei mit der Staatsanwaltschaft zusammen ein Ermittlungsverfahren beginnt oder ein rechtmäßiges Verfahren einleitet, gucken sie erstmal, ja, könnte da denn irgendwas dran sein, gucken wir mal, was da so abgeht. Und schon ist der Bürger in seinen Grundrechten beschnitten wie nie zuvor. Stasi 2.0, wenn man so will.
Auf jeden Fall. Ich finde es halt auch heftig, aufgrund dessen, dass ja schon Gesetze geschaffen wurden, dass man Gefährder und solche Leute, also es soll ja, der Staatstrojaner soll ja der Sicherheit des Staates dienen. Es sollen ja keine,
Terrorabwehr
genau,
ist die
Terrorabwehr
Maxime dahinter.
ist der Hauptgrund. Und da fragt man sich jetzt ja natürlich, bei dem Anschlag zum Beispiel in Berlin, da gab es ja davor ganz viele Hinweise. Auf Amri, dass der das ist und dass der vielleicht irgendwas vorhat. Und ne, da ist ja von ganz krassen Behördenversagen die Rede gewesen. Und da frage ich mich, soll das jetzt, also man hatte ja die Erkenntnisse. Hilft da jetzt der Staatstrojaner was? Ich meine, es war doch schon davor. Davor hatte man, also jetzt auch schon vorm Staatstrojaner, konnte man sowas erkennen. Genau das, was der Staatstrojaner verbessern soll oder wie auch immer. Nur, es.
Ja, jetzt geht's halt gegen jeden.
Ja, genau.
Also, du bist unter einem Generalverdacht
Nur davor hat
und.
es ja auch schon funktioniert, sozusagen, wenn man der Amri schon auf der Liste hatte, nur halt nichts gegen ihn getan hat oder halt da nicht bis in letzte Instanz ermittelt hat oder halt einfach, ne, dass halt irgendwann im ganzen Behördenwirrwarr, welche Zuständigkeit jetzt, also welche Behörde jetzt zuständig ist und so, dass sich das dann irgendwann verlaufen hat. Das hätte ja geklappt. Also man ist ja auf ihn aufmerksam geworden. Deshalb ist das jetzt halt eine viel zu krasse Übertreibung mit dem Gerät.
Ja, es ist ein super starker Grundrechtseingriff
Ja, auf
einfach.
jeden,
Also
ja.
das Bundesverfassungsgericht hat im Urteil von 2008 gesagt, dass solche Staatstrojaner, die damals schon ja, eingeführt werden sollten, dass das in der Form nicht möglich ist. Da sollten Nachbesserungen geschehen. Und danach ist dann halt 2017 ein neues Gesetz vom Bundestag verabschiedet worden, mit dem die Online-Durchsuchung ja, legalisiert werden sollte. Da sind aber enge Grenzen dran zu setzen, denn wir haben alle ein Recht auf die Geheimhaltung unserer Kommunikation. Das war früher nur der Briefverkehr, heute ist es die Telekommunikation auch. Also da sind sich im Prinzip alle Staatsrechtler einig, dass das auch unter das Grundrecht der Freiheit von Kommunikation bzw. Geheimhaltung von Kommunikation, Briefgeheimnis ist so das Schlagwort dazu, stattzufinden hat. Und für mich ist das halt absolut unverhältnismäßig, da jetzt jeden Bürger unter die Lupe zu nehmen.
Aber das ist, aber das wurde noch nicht. Also eigentlich ist das ja schon dann illegal. Also komplett.
Ja, natürlich ist das illegal. Das ist ja. Also verfassungswidrig.
Ja, und hoffentlich.
Also wird nicht illegal in dem Sinne, weil ja ein einfaches Gesetz dazu ermächtigt, das zu machen. Aber es ist verfassungswidrig. Und ja, ich hoffe, dass das Bundesverfassungsgericht da jetzt sagt, jo Leute, ja, so nicht.
Werden sie halt tun. Also.
Hopefully. Da kann man nur hoffen. Aber ja, ne, das ist dann Zukunftsmusik, aber man muss ja darauf aufmerksam machen. Also wenn ihr euch das anhört, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Das Bundeskriminalamt denkt sich, wir müssen die WhatsApp-Fotos von unbescholtenen Leuten auch angucken. Kann ja sein, dass...
Da geht's halt los. Und wenn du dir dann heute so überlegst, okay, wie viele Dickpics und so werden denn im Netz rumgeschickt und so, ne? Also...
Ja, also...
ne? Und dann sitzt da so ein Typ vom BKA und guckt halt bei irgendeinem Dude halt das Handy durch und sagt...
Denkt sich so, boah, die Freundin von ihm ist ja richtig geil, da muss ich öfter mal einen Blick drauf werfen.
Ich glaube auch, Alter.
Ja, ist nicht so schön. Und
aber das weißt du ja auch, das weißt du auch schon davor, da kannst du ja einfach von jeder, zum Beispiel wenn ein Typ im BKA sitzt, so, ne? Also ich will den da jetzt an nicht so hart Böses unterstellen, nur dass halt einfach möglich gemacht wird, dass dann so ein Typ da zum Beispiel sich einfach sagt, ach, heute gucke ich mir mal die nice YouTuberin an und guck mal, wem die heute was geschrieben hat. Ja. Und guck mal mir ein paar Bilder von ihr an, weil ich es kann.
Ja, und das Witzige ist ja auch, dass dieser, oder was heißt witzig, ne? Aber dass der Trojaner nicht nur die Kommunikation überwacht, sondern auch Bewegungsprofile erstellen kann. Also das, was WhatsApp, Google und so weiter, Apple für sich nutzen, um damit Geld zu machen, um zu sehen, ja, da und da geht Person X und Y um die Zeit lang, da kann man dann Werbung schalten, also beispielsweise an irgendwelchen Werbetafeln, die digitalisiert sind. Dann kommt halt, wenn du morgens auf dem Weg zur Arbeit bist, um 8.17 Uhr fährt dein Bus da lang und dann machen sie da das Bild hin von... was weiß ich.
Axe, weil du immer Axe benutzt und die Hauptzielgruppe des Busses Axe benutzt.
Zum Beispiel. Und so wird dann halt Geld gemacht mit uns. So, das ist aber erstmal nicht hundertprozentig verwerflich, weil der unbescholtene Bürger sich denkt, ach, ist doch in Ordnung. So kriege ich dann wenigstens auf mich zugeschnittene Werbung und nicht irgendeinen Quatsch. Also wenn du Axe.deo benutzt, aber dann ist da auf einmal Werbung von was weiß ich, Edeka-Lebensmitteln. Keine Ahnung, oder andere.
Ja, klar.
Ne, also, da kann man dann sagen, okay, ich habe wenigstens irgendeinen Nutzen davon, ich benutze den Service weiter. Beim BKA-Trojaner ist es allerdings so, dass gesagt wird, ja, Person XY geht da lang, der ist nicht so nett auf uns zu sprechen, auf uns Verfolgungsbehörden oder so. Wenn wir da irgendwie denken, der kann da lang gehen oder fährt da Auto lang und es ist bekannt, dass der immer ein bisschen zu schnell fährt, dann kann man da einfach sagen, oh, wir wissen ja, dass er da lang fährt. Komm, wir stellen da einfach mal einen Blitzer auf und zack, bist du geblitzt. Und zwar nicht, weil die Polizei irgendwie einfach mal einen Blitzer dahin stellt, sondern weil sie den Blitzer dahin stellt, um genau dich fertig zu machen. Das ist möglich. Ob es jetzt tatsächlich so passiert, ist eine andere Frage, aber es wäre möglich. Nur weil man WhatsApp, Telegram oder irgendwas anderes auf dem Handy hat und so gesehen ist auch die Standorterfassung anders möglich.
Ja, da kannst du dann halt auch echt, da muss ich mir halt ins Gedächtnis rufen, das können wir auch gerne verlinken, das ist so ein Drohnen-Awareness-Video, das hast du auch gesehen, Johann, ne? Mit den,
ja, das hast du mir geschickt, dieses Studentenprojekt.
Genau, und ja, auf jeden Fall, da wird halt auch ziemlich gut erklärt, wie man diese ganze Digitalisierung und das ganze Wissen einsetzen kann, um nur eine bestimmte politische Gruppe oder eine bestimmte Gruppe halt sozusagen dran zu kriegen oder auszuschalten oder halt zu benachteiligen oder zu bevorteiligen. Also man kann das natürlich auch positiv machen, nur ganz im Ernst, man, wenn wir dann eine andere Bundesregierung haben und man weiß nicht, wie das so weiterläuft, dann will ich gar nicht wissen, was dann alles mit der, weißt du, dann, also jetzt nochmal ganz böse gedacht, aber dann könntest du da einfach sagen, okay, zeig mir alle Sinti und Roma an, zeig mir, was sie machen und dann, ne, kannst du dir halt alle sofort basten, also so, oder halt so dich richtig spezifisch auf Gruppen ausrichten und dich dann darauf konzentrieren und halt so, okay, das ist halt schon heftig. Da muss man politisch aufpassen, dass man das clever nutzt. Und das ist echt mit dieser ganzen Digitalisierung und mit den Daten und so, das
Ja, vor allem, das Problem ist ja, in der Demokratie soll ja jeder über alles möglichst gut aufgeklärt sein, um dann eine Entscheidung treffen zu können. Aber wenn das BKA nicht mal ansatzweise sagt, was da richtig abgeht und wozu das genutzt wurde, wie oft es schon genutzt wurde.
Ja, halt so null weiter. Transparenz, ne? Null.
Ja, genau, keine Transparenz. Das heißt, die Entscheidungsfindung im Bundestag oder auch bei der Bevölkerung in dem Echo dazu ist einfach so erschwert bzw. unmöglich, dass man in der Demokratie sagen muss, so nicht. Und Gott sei Dank passiert das in gewisser Weise auch. Also die FDP spricht sich dagegen aus, die Linke und die Grünen auch, die das zu verantworten habenden Parteien selbstverständlich nicht. Es wäre ja auch gelacht, wenn man die eigene Regierungsarbeit auch noch kritisieren würde. Ne? Das hat man ja in Deutschland sehr selten. Aber das ist schon heftig. Also, Junge, Junge, da haben sie sich wieder was ausgedacht, was ja verfassungswidrig ist. Also im
Prinzip. Ja, wo du dir halt so denkst, hey, ja, das dürfte doch gar nicht.
Naja.
Was geht denn ab? Ja, und dann guckt man sich solche Filme oder kriegt es halt so mit, wie es damals in der DDR lief.
Ja, da mussten wenigstens noch Arbeitsplätze geschaffen
ja,
werden.
Ja, genau. Da musste man noch Löcher in Wände bohren und so ein Scheiß.
Löcher in Wände oder im Dachboden eine Wohnung etablieren, wo dann der Stasi-Spitzel sitzt und die Telekommunikation überwacht.
Ja.
Also heutzutage hast du das quasi digitalisiert. Hey, Arbeitsplätze vernichtet sozusagen oder präventiv. Vorenthalten. Wobei ich sagen muss, ich bin froh, dass bei mir jetzt hier vor der Tür niemand sitzt und irgendwie so ein Morsegerät, oder was ist Morsegerät, so ein Gerät an die Wand hält, um zuzuhören, sondern die können sich einfach einklinken bei uns in unseren
Discord-Channel. Aber lass mal eine Kampagne fahren, Johann, das fände ich schon ganz witzig. Beschattung legal, aber bitte mehr Arbeitsplätze dadurch schaffen.
Ah, da kommst du doch nicht mit durch, kostet doch zu viel, der arme Steuerzahler. Muss auch noch für seine eigene Überwachung zahlen, müsst ihr sowieso, Leute. Müsst ihr sowieso. Naja gut, wollen wir zum nächsten Thema gehen.
Ja, sind wir schon fast mit rüber gerutscht, oder? Oder bist du wo, also was steht bei dir auf der Agenda?
Du hattest Digitalisierung gesagt, oder?
Ja, auf jeden Fall, ich glaube schon.
Ja, dann gehen wir doch da einfach rein. Ja. Also ich habe da heute was gelesen vom Branchenverband Bitkom, der davor gewarnt hat, dass durch die Digitalisierung in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, wie auch immer, je nachdem wie schnell man das jetzt hinkriegt, 3,4 Millionen Menschen ihren Job verlieren würden. Und das, obwohl heute noch darum geworben wird, dass die Fachkräfte hierher kommen, beziehungsweise dass mehr Fachkräfte ausgebildet werden und wie auch immer. Also es gibt ja momentan einen angeblichen Fachkräftemangel. Und in dem Zusammenhang haben 20% der Unternehmen sich dazu geäußert und gesagt, dass sie sich in ihrer Existenz durch die Digitalisierung bedroht sehen. Das ist natürlich ziemlich heftig, vor allem im Hinblick auf die Leute, die dann ihren Job verlieren, nämlich nicht nur die Unternehmer, sondern auch die Arbeitnehmer der Unternehmer. Ja, und da bin ich ein bisschen bei dem Branchenverband Bitkom, die sagen, nicht zu verwechseln mit Bitcoin, die sagen, ja, wieso geht's denn in den Koalitionsgesprächen für die Öffentlichkeit wirksam nur um Arzthonorare beziehungsweise die Zweiklassenmedizin, das Rentenniveau, die Soli-Abschaffung in gestaffelter Weise. Und ja, sie sagen halt, die Digitalisierung kommt zu kurz. Da habe ich vorhin was gehört, dass für die Digitalisierung sehr viel Geld zur Verfügung gestellt werden soll, aber das ist auch nicht verwunderlich, denn man muss ja sagen, dass Deutschland im europäischen Vergleich ein digitales Entwicklungsland ist. Zum Beispiel in Estland kann man durchs E-Government inzwischen schon digital ins Amt gehen, wenn man so will, die ganzen Formulare ausfüllen, hinschicken, zurückbekommen und so weiter. Also das ist relativ sicher, also da wird natürlich noch weiter dran gearbeitet, aber das ist schon sehr safe. Und für uns müsste das auch möglich sein, die wir ja alle diese neuen Pässe haben. Mit Chips drin und so weiter. Braucht man nur ein Chip-Lesegerät und zack, kannst du alles easy machen. Die Identitätsfeststellung ist auch total einfach. Das heißt, du brauchst nicht mehr diesen direkten Kontakt mit den Leuten. Aber auch da muss man natürlich sagen, würde wieder Jobs vernichten in der Verwaltung. Aber für den Staat Geld sparen, das kann man dann in andere Weise ausführen.
Genau.
Ausgeben.
Na gut, ist halt die Frage mit irgendwelchen Sicherheitslücken, die man da halt haben könnte. Gibt,
da ja, muss man halt dran arbeiten.
Ja klar, aber du also ich habe mich da mal mit Mau, einem Kumpel, der sich ziemlich mit viel mit Informatik beschäftigt und auseinandersetzt, mal drüber unterhalten und naja, also ist halt so, das Ding, kein System ist halt perfekt, ne, es gibt immer irgendwie einen Trick, das System zu umgehen, und auch jede Sicherheitsmaßnahme könnte man irgendwie umgehen. Man kann das nicht 1000%ig sicher machen. So, das ist natürlich ein Kritikpunkt, den ich halt nicht, eigentlich nicht teilen kann, weil auch bei so einer manuellen Wahl geht ja auch ein bisschen was schief. So, ich habe jetzt von ein paar Leuten schon mitgekriegt, dass sie irgendwie, ah nee, das war jetzt bei der Uniwahl, aber ne, von ein paar Leuten mitgekriegt, dass sie da komische Sachen im Wahlbüro gesehen, also mitgekriegt haben. Also, was heißt komisch, aber.
Ja, gut, das ist ja, es gibt ja immer eine
Wahlzettel oder so, aber
ja. Aber wenn du, nur, also ich meine, du hast ja so einen Chip. Der Chip ist einmalig. Der hat einen einmaligen Code oder was? In meinem Ausweis.
In deinem Perso, ja.
Ja, genau. Und wenn ich den durch ein Lesegerät ziehe, dann kann man doch, denke ich, relativ sicher sagen, okay, dieses...
Ja, klar, aber du kannst ja, du musst ja nicht...
Das stört halt nur die Anonymität der Wahl, ne? Das muss man dazu sagen. Also.
Naja, also war das jetzt noch auf die Sicherheitslücken bezogen oder auf...
Ja, na klar, also wenn du
musst ja nicht, du hast ja noch ganz andere Möglichkeiten im System, diese Informationen abzugreifen, als an der Schnittstelle Karte, Lesegerät, Karte oder so. Du kannst ja auch die Information irgendwo auf dem Weg, also keine Ahnung.
So, ja, du das fängst ist ja die ab, bevor sie ankommt, und veränderst sie. So
ja, gesehen. Vielleicht, ja, irgendwo halt. Ich weiß ja nicht, über welche Server das läuft. Ist ja auch egal. So deep bin ich da auch nicht drin. Aber es gibt da auf jeden Fall Sicherheitslücken, was halt immer ein Kontraargument ist. Aber was man, finde ich, auf jeden Fall vernachlässigen kann, weil es einen viel, viel größeren Nutzen hat. Und es halt einfach, das Argument ein bisschen...
Es ist effizienter, viel effizienter. Alleine die ganzen Wälder, die dadurch gesaved würden, wenn man nicht mehr die ganzen Zettel in der Hand hätte, sondern einfach auf dem Bildschirm so den Mister ausfüllen kann. Also ich meine, dass zum Beispiel bei irgendwelchen Uni-Sachen, die kann ich größtenteils auch schon online machen. Da kann ich online ein Dokument ausfüllen, das da hinschicken. Da beschwert sich auch niemand, dass es unsicher sei oder so.
Ja, oder halt...
Es wird einfach genutzt, weil es effizient ist.
Ja, man, früher musstest du auch noch deine ganzen Scheine bei der Uni abgeben. Ja, so.
Genau.
Heutzutage macht man das auch alles online. Deshalb, da gibt es auf jeden Fall viel zu machen. Nur halt genau diese ganze Jobgefahr, das ist ein riesiges Thema, was halt auch gerade viel zu wenig angesprochen wird.
Ja, und vor allem die soziale Absicherung in dem Zusammenhang.
Und auch gerade die Aufklärung. Du hast davon noch nichts von der Bundesregierung gehört, dass vielleicht in 20 Jahren gar nicht mehr so viele Bäcker sind, wie heute Bäcker sind.
Ja, dann haben wir ja schon mal drüber geredet. Genau. Ne? Du hast dann da so irgendwie einen Roboter, der packt die Brötchen in den Ofen, ein anderer Roboter packt sie in die Regale.
Das ist das beste Beispiel mit Backwerk und einem herkömmlichen Bäcker. Nur mal das jetzt heutzutage schon. Bei Backwerk kommt morgens ein LKW gefahren, der liefert dann das ganze Zeug da an. Ein paar Sachen schmieren die dann da auch noch selber. Aber das meiste schieben sie dann da einfach in den Ofen und legen es dann... Da ist halt nur auch ein Typ dafür zuständig, das in den Ofen zu legen, und ein anderer oder der gleiche Typ legt es dann halt in dieses Regal, wo man sich das dann halt rausnimmt. Bei einem ganz normalen Bäcker, der steht halt morgens auf, macht seinen Teig, macht den ganzen Shit und, oder beziehungsweise, ich weiß auch nicht so richtig, wie das Bäcker
ja, also du aussieht, aber so, ne? Du hast eine Backstube, da wird das gebacken.
Das stimmt,
Johann, Dann gibt es einen Transportfahrer sozusagen, also jemanden, der das von der Backstube in den Laden bringt. Im Laden wird das dann entweder in die Gefriertruhe oder halt direkt in den Ofen gepackt oder ins Regal, also das Brot ist schon fertig. Dann wird es halt in dem Laden nochmal aufgebacken, dass es halt frisch ist und warm ist und dann über den Tag verkauft werden kann. Und da hast du halt so ein paar Arbeitsabläufe.
Ja.
In Zeiten des autonomen Fahrens, also wenn das irgendwann da ist, brauchst du denjenigen, der das fährt, nicht mehr. Du brauchst wahrscheinlich auch die Leute in der Backstube nicht unbedingt.
Nee,
dann auch von Robotern gemacht werden
können. Ja, du hast es ja heute so wie bei Backwerk so. Da hast du hier in Göttingen oder irgendwo Nordheim oder keine Ahnung wo, halt so dein Zentrum, wo es halt, ne, wo halt die Waren irgendwie ausgeliefert werden. Deine große Backhalle oder irgendwo halt, oder in Niedersachsen halt deine große Backhalle. Und dann liefern das halt ein paar LKWs dann aus morgens. Und jetzt stellen wir uns einfach nur mal vor, ne, bei Backwerk kostet dann so ein Käsebrötchen, weiß nicht, 80 Cent oder sowas. Und bei einem Einzelbäcker.
Bäcker 1,50.
Genau, bei einem ganz normalen Bäcker so 1,50. Und jetzt stellen wir uns halt nochmal vor, Backwerk entwickelt sich halt in 3-4 Jahren dahin, dass sie halt wirklich für so eine Filiale nur noch einen Typen brauchen, der halt den Laden aufschließt, weil noch ein Typ dabei sein muss. Aber sonst fährt er halt eigentlich einen Lastwagen hin, schließt sich hinten an eine Schleuse an, dann wird das alles also quasi auch schon verladen, maschinell verladen, dann dann kommt es hinten quasi wie in so ein Fließband rein, kommt dann in den Ofen, dann kommt genau von jedem Produkt so viel in den Ofen, wie halt gebraucht werden, weil vorne dann bei der Hand so ein Scanner ist oder irgendwie sowas, irgendwas zum Erkennen. Und dann checkt halt der Computer automatisch, hey, ja, hier, Käsebrötchen sind leer, ich muss wieder Käsebrötchen machen. Zack, dann kann auch der Ofen, der genau irgendwie hinter der Theke ist, zack, bumm, das Käsebrötchen liegt dann da frisch. Kein Arbeiter war jemals an einem, also keine menschliche Hand hat das jetzt quasi angefasst. Und, ja, das, also meine, und das wird in es, fünf also Jahren...
Selbst wenn es nicht so extrem ist, aber dann
ja, hast ja, du aber halt das, von das 10 wird bald kommen,
oder 20 ne? Arbeitskräften hast du dann halt noch 3 bis 5.
Ja, also ne, das war jetzt auch nur so ein random Szenario, dass ich mir irgendwie ja, was zusammengemacht habe.
Aber es wird auf jeden Fall sehr viel weniger.
Genau. Und das
da möchte ich jetzt nochmal... Da würde ich jetzt ganz gerne nochmal einsteigen in diesen Bitkom-Verband. Der Branchenverband für die Digitalisierung. Der Firmenchef von denen, ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, aber der hat sich dafür ausgesprochen, dass man in Deutschland, wie NRW das jetzt gestartet hat mit Gründern, dass man einen Modellversuch für bedingungsloses Grundeinkommen zumindest mal anspricht und in die politische Debatte einführt. Das macht, glaube ich, soweit ich weiß, nur die Linke. Vielleicht die Grünen noch, aber halt nur die linken Parteien reden darüber, obwohl das die einzige Möglichkeit ist, diese Arbeitsplätze, die dann wegfallen und die Leute arbeitslos machen, um die wieder aufzufangen. Also die müssen ja von irgendwas leben. Die müssen ihre Miete bezahlen und die müssen ihre Lebensmittel bezahlen. Und wenn die Digitalisierung dafür sorgt, dass die Leute nicht mehr gebraucht werden, weil sie einfach nicht in dem Dienstleistungsbereich arbeiten können, weil sie keine Akademiker sind, keine Fachkräfte, die möglicherweise an neuen, neumodischen Maschinen tüfteln oder sowas, die sind dann einfach geliefert. Die werden von der Digitalisierung quasi
gefressen,
aus der Gesellschaft gedrückt. So, und also ich meine, in Zeiten, wo ein Bauer für 1000 Leute Lebensmittel herstellen kann, das heißt, du brauchst einen Bauern für 1000 Leute, da kann man die Leute auch anderweitig versorgen. Dann braucht es den freien Markt nicht mehr, der ja dafür gesorgt hat, dass die Leute nicht mehr gebraucht werden. So, und in Finnland wird da zum Beispiel, seit 2017 werden da Modellversuche gemacht, die haben durchweg gute Erkenntnisse geliefert, da sind die Leute zufrieden. Die Leute haben Zeit für ihre Familie, die können einen Nebenjob machen, damit sie an Weihnachten noch Geschenke auf den Tisch bringen. Ich weiß nicht, ob die da Weihnachten feiern, ich denke schon. Also die haben halt einfach die Möglichkeiten, ihr Leben zu genießen und gleichzeitig einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, wie sie es halt wollen. Also die sind auch nicht so, dass sie faul auf der faulen Haut sitzen, sondern die gehen dann eigene Projekte an und liefern einen kulturellen Beitrag zur Gesellschaft.
Genau, kulturellen Beitrag. Menschlichkeit.
Ja, und das genau, so. Menschlichkeit steht da im Vordergrund wieder. Ja. Die im Leben. Und die fühlen sich
dann gut. Dann halt die Wirtschaft. Und das ist halt...
Die sind auch motivierter als vorher. Also vorher haben die irgendeinen Beruf gemacht, den sie überhaupt nicht ausüben wollten, weißt du?
Ja, ich finde es halt so geil, wie die Politik halt heute noch versucht, die Menschen darauf zu trimmen, oder auch die Bildung ist ja darauf ausgerichtet eigentlich noch, dass wir in Konkurrenz mit den Maschinen treten müssen. Also so, darauf ist es ja gerade ausgelegt so. Und anstatt, dass man nicht irgendwie sagt, okay, wir müssen zu dem Punkt kommen, wo halt Maschinen voll viel machen, weil dann müssen wir nichts mehr machen und können halt einfach leben.
Ja, nichts mehr machen.
Würde natürlich nicht, aber halt nicht. Also das war jetzt sehr, sehr, sehr
anderweitig. Also nicht produktiv arbeiten, sondern
ja, oder halt auch nicht mehr nach diesen Zwängen, sondern du kannst halt einfach
leben.
Ja, leben und dann
am Leben teilhaben. Das ist ein Satz, ja, den hat eine Mitarbeiterin. Ich habe mal beim Bäcker gearbeitet, deswegen konnte ich das vorhin so gut ausführen. Da hat eine Mitarbeiterin im Vorfeld zur Wahl mir gesagt, das bedingungslose Grundeinkommen, die hat Politikwissenschaften studiert, musste aber beim Bäcker einen Midi-Job, also 850-Euro Basis, da musste sie arbeiten, weil sie eben keinen Beruf in der Politikwissenschaft gekriegt hat. So, und diese Frau hat gesagt, wenn ich das bedingungslose Grundeinkommen hätte, würde ich natürlich weiter hier arbeiten, aber dann könnte ich am Leben teilhaben. So habe ich nur genug Geld, um meine Miete zu zahlen, meine Lebensmittel zu zahlen und vielleicht mal ein neues Handy nach ein paar Jahren, wenn ich mir was zusammengespart habe. In Urlaub fahren konnte sie nicht, nichts konnte sie machen. Sie war Akademikerin, hat ihr Leben versucht, auf diesem Hobby, wenn du so willst, aufzubauen, dass sie Politik gerne gemocht hat und das studiert hat. Und die ist am Ende einfach nur eine geringverdienende Frau, die in Altersarmut rutschen wird und solche Sachen. Und sie sagt, ich könnte am Leben teilhaben, wenn ich 1000 Euro oder 800 Euro im Monat mehr hätte.
Ja.
Also das ist natürlich, und, also ich habe andere Stimmen gehört, die sagen, ja, du siehst das dann von dem Standpunkt aus, dass die Leute ja auch Lust haben, was zu machen, aber es gibt bestimmt auch Leute, die sind faul.
Das ist auch das größte Kontraargument.
Die haben ja heute schon im Endeffekt 1000 Euro. Die kriegen Wohnungszuschlag und 400, 500 Euro im Monat. Da kommen die im Endeffekt auch auf die 1000 Euro. Also ich kenne einen Hartz-IV-Empfänger, der hat effizient so gesehen 1000 Euro im Monat. Wovon einiges für die Miete draufgegangen ist und einiges für Fortbildungsprogramme und so weiter. Aber 1050 Euro, meine ich, hatte der.
Ja gut, aber davon geht dann ja auch viel ab. Nur halt ne? Für die das musst Faulenzer, wenn du, ja, du aber davon geht ja auch noch viel ab. Wie du gerade
ja, klar, aber hast. Das würde es ja so auch. Also wenn ich, angenommen, ich würde das bedingungslose Grundeinkommen kriegen.
Ja, ja,
als
klar.
Stipend. Ja, so, aber dann würde ich meine Miete zahlen müssen, meine Lebensmittel zahlen müssen, dann wäre ich effizient bei 300, 400 Euro, die ich in Konsum stecken könnte. Also ich zahle halt 350 Euro über den Pi mal Daumen für Miete alleine. Und ich wohne in einer WG. So, das, es gibt natürlich günstigere Orte in Deutschland und so weiter, aber das Argument, bedingungsloses Grundeinkommen damit zu vernichten, dass man sagt, ja, es gibt nicht alle Leute sind so produktiv oder haben gerne irgendwas, was sie machen, ist für mich halt einfach.
Ja, und es
die Würde des Menschen ist halt unangenehm. Ja,
genau über das Argument rege ich mich auch immer am meisten auf, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte. So mit bedingungslosem Grundeinkommen und auch aufgrund dieser Digitalisierung und des Arbeitsplatzwegfalls. Und da kommt dann immer, ja, aber dann hat doch gar keiner mehr Bock zu arbeiten und die würden doch dann alle chillen. Ich denke mir, ja, es ist erwiesen, dass der Mensch halt eigentlich arbeiten möchte oder halt irgendwas machen will. So, und, weil wenn du nur rumsitzt, halt so, ne, so, dann, es gibt da auch Studien, die zeigen, dass man dann depressiv wird und dass man dann halt echt so, dass das gar nicht, dass das dem Organismus nicht gut tut und ich weiß nicht, viele, auch dieses Argument, ja, die ganzen Hartz-IV-Leute, die chillen ja eh alle zu Hause. Es gibt so viele Leute, die bemühen sich so, machen sich so kaputt, dafür einen Job zu kriegen. Aber da ist dann halt auch das Ding. Ja, wenn du im heutigen Hartz-IV-System halt 400, ich weiß nicht, was da, also ne, mit Miete, Abzug, bla bla bla, alles abzüglich, wenn du 400, 500 Euro hast, wieso, natürlich ist dann die Frage, okay, hier, sei Müllfahrer und fahr 40 Stunden in der Woche Müll für, na gut, oder die werden halt echt ganz gut bezahlt, die Müllfahrer. Aber halt.
Ja, ich meine, da braucht man sogar Abitur für.
Echt?
Habe ich mal gehört, ob das stimmt, weiß
naja,
ich
nicht. Naja, locker.
Habe ich jetzt einfach mal so in den Raum geworfen.
Aber weißt du, da kommt dann halt auf bei viel mehr Arbeit halt heutzutage viel, viel weniger bei rum. So, da denken sich dann halt auch ganz viele Hartz-IV-Empfänger, okay, ja, dann nicht bei dieser Arbeit, dann gehe ich nicht arbeiten, wenn hier so eine Scheißarbeit halt angeboten wird. Und ganz im Ernst, man kann es ihnen, finde ich, auch nicht verübeln, bei der niedrig bezahlten Arbeit, die es halt momentan gibt. Die ist halt einfach scheiße bezahlt. Du musst ja so ja, schon.
Der Niedriglohnsektor ist halt für den Arsch.
Genau. Also, so, und
wenn du dann 450 Euro im Monat hast, dann denkst du dir, okay, irgendwann wird es halt besser.
Ja, so, aber es genau.
Gibt Leute, die müssen ihr Leben lang auf dieser Basis arbeiten. Ja. Die verdienen nicht mal den Mindestlohn. Das haben wir, glaube ich, vorher schon in dem ersten Podcast angesprochen, ja, dass der Mindestlohn real gar nicht existiert.
Ja. Und naja. Ich finde es auf jeden Fall heftig, dass bei solchen Diskussionen, dass das dann immer genannt wird. Ich denke mir, das hängt doch immer, der Mensch an sich will was tun. So sitzt mal 5 Jahre lang rum, so dann danach willst du was machen. So, ist also das denke ich mir. Naja, das ist einfach so ein Ding, wenn ich dieses Argument höre, dass da Leute ja zu faul werden, irgendwas zu machen und dann nur auf Staatskosten leben. Ja, locker gibt's da auch ein, zwei, aber der Großteil, Alter. Man könnte halt viel mehr für die Kultur tun. Das, was heute viel zu kurz kommt, so, wenn ich mir das angucke, jede Band, die heute irgendwie irgendwo auftritt, muss sich dann halt irgendwann trennen. Oder halt ganz, ganz viele Bands, so die ich jetzt so kennengelernt habe, ne, hier Flo Perches aus Cloud Six raus, die ganze Catch-a-Bear-Krams-Nummer, die könnten alle weitermachen, mit der Musik hätten sie ein Grundeinkommen. Also, ne, und dann könnten sie das halt professioneller angehen und dann halt irgendwann wirklich mal spielen. Aber so müssen sie es halt irgendwie dann auf Eis legen, weil dann halt mal was dazwischen kommt und man muss ja auch hier und da Ausbildung und so, weißt du, das, naja, da leidet halt die Kultur drunter, unter dem ganzen unter dem ganzen Druck. Und das könnte man damit halt auch. Und deshalb, dahingehend würde ich auch nochmal gerne nach Finnland gucken und mir das mal angucken, wie da die Kultur, also was sich da so dann getan hat.
Ja, also wie gesagt, die Leute haben zum einen Zeit, sich für eigene Interessen zu engagieren. Also wie in NRW wird es ja auch gemacht, der Modellversuch, dass man Unternehmen fördert oder die Startup-Unternehmen, also die Leute, die gerade was gründen wollen. Das ist in Finnland, ohne dass man gesagt hat, jo, ihr werdet gefördert, damit ihr was kriegt, sondern das wurde ausgelost, ja, hier, die haben dann Post gekriegt und denen wurde gesagt, ihr kriegt jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel es ist, ich glaube 500 bis 800 Euro umgerechnet, ich weiß nicht genau, also die kriegen halt ein bisschen Kohle und die meisten haben erstmal so 2-3 Monate natürlich gesagt, oh cool, jetzt habe ich was, jetzt brauche ich nicht mehr diesen Scheißjob machen, den ich habe. Und dann haben sie angefangen, sich Gedanken darüber zu machen, jetzt habe ich so viel Geld, dass ich im Prinzip nichts mehr tun muss. Was kann ich denn machen, was mir Spaß macht, wie ich dann Geld verdienen kann? Weil das läuft ja auch irgendwann aus, dieser Modellversuch. Ich glaube, die haben das für 2 oder 3 Jahre, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich weiß immer alles nicht so genau. Aber die haben halt angefangen, ihr Leben dem zu widmen, was ihnen Spaß macht und damit dann auch angefangen, Unternehmen zu gründen. Also die haben halt irgendwas gemacht. Entweder, und sei es nur, sich um die Familie zu kümmern. Ich meine, was hat ein Kind an Zukunftschancen, wenn die Eltern den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu arbeiten? Die Erziehung geht verloren, das ist ja auch vom Staat zu gewährleisten. Familie ist ja jetzt im Rahmen der Flüchtlingsdebatte auch wieder aufgekommen oder dem Familiennachzug. Also der Staat hat die Pflicht, Familien zu schützen. Und denen dann zu sagen, ja, hier, ihr kriegt ein bisschen Geld, kümmert euch um eure Kinder, dann müsst ihr erstmal nichts tun. Und wenn die dann alt genug sind, dann könnt ihr ja wieder irgendwie gucken, wo ihr euch reinfinden könnt. Oder ihr könnt währenddessen irgendwie an eurer Unternehmensstruktur arbeiten, dass ihr irgendwas auf die Beine stellt. Und ja, ich finde es halt sehr interessant, dass selbst ein Branchenverband wie Bitkom sagt, Leute, macht euch mal Gedanken darüber, wie man die Leute auffangen kann, die dann ihren Job verlieren. Und dazu wird es kommen. Man hat früher gesagt mit den Computern, oh, da werden ganz viele Leute ihren Job verlieren. Ist ja auch so gekommen. Allerdings sind dadurch viele neue Jobs entstanden. In der jetzigen Digitalisierungsdebatte geht es ja aber vielmehr darum, dass die Arbeit, die heutzutage von Menschen gemacht wird, dann nicht mehr von Menschen gemacht werden muss. Oder
genau, es entsteht das keine neue Branche. Also ne, es entstehen nur ganz, ganz kleine Mini-Branchen, so 3D-Druckerfabriken oder das machen ja auch schon eigentlich andere Unternehmen. Deshalb, also es wird ja nicht nochmal so ein neuer Sektor geschaffen, wie es bei den PCs der Fall war damals.
Wahrscheinlich nicht. Ja,
außer Leute, die unterrichten dann künstliche Intelligenzen in den ersten 1 bis 4 Entwicklungstagen.
Na, ich glaube auch, das wird zurzeit schon digital gemacht.
Ja, locker, kurz ans Internet. Downloade dir bitte das Internet. Okay.
Ja, wollen wir in dem Zusammenhang mal auf die linke Sammlungsbewegung zu sprechen kommen, die jetzt in Europa langsam Fahrt aufnehmen soll?
Gerne. Dazu bin ich da. Also hau mal rein, was du dazu mitzubringen hast, Johann.
Ja, also von den linken Parteivorständen Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch wurde ein Grundsatzpapier in Zusammenarbeit mit Jean-Luc Mélenchon, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, das ist der Linke in Frankreich, da wurde ein Grundsatzpapier geschaffen, in dem halt gefordert wird, dass die Linke in Europa verstärkt darauf hinarbeiten soll, dass man eben ja, zusammenfindet und allgemein die Solidarität in Europa wieder stärker macht und so weiter. Und die haben sich ein Vorbild genommen an Sanders und Corbyn. Jeremy Corbyn, Bernie Sanders sind ja bekannte Begriffe im englischsprachigen Raum.
Corbyn!
Genau, die haben halt sich Gedanken darüber gemacht, wie man die jungen Leute für die linke Idee begeistern kann. Und Corbyn hat es geschafft in England mit seiner Kampagne. Jetzt, die hat er zwar knapp verloren, aber er hat sie gut geführt und hat vor allem bei jungen Leuten gepunktet. Und das wollen die Linken in Deutschland und Frankreich jetzt auch schaffen, dass sie die Jugend erreichen und so eben quasi eine neue Basis schaffen für ihre Idee. Dazu haben sie ein Grundsatzpapier verabschiedet, beziehungsweise aus dem Boden gestampft. Was ich zu dem Thema ein bisschen komisch finde, also Bernie Sanders ist ja ein für amerikanische Verhältnisse sehr linker Politiker. Aber er hat früher auch viel für die Waffenlobby getan. Also der hat sich oft für die ausgesprochen. Wahrscheinlich wird damit er Geld bekommen für seine Kampagnen, wer weiß. Ist aber heute natürlich auf anderer Schiene. Der sagt, ja, die Freiheit des Waffenkaufs soll ein bisschen eingeschränkt werden und man sieht ja, wohin das führt. Und er spricht sich für die Obamacare, also für die Krankenversicherung in Amerika aus. Was halt so Dinge sind, die haben wir in Europa schon ewig, vor allem in Deutschland haben wir die schon über ein Jahrhundert. Könnte man sagen, er ist jetzt nicht wirklich so das Linke von dem
Bei
Verständnis
der
von
letzten Debatte vor.
Babaj, aber ja, schon so SPD-mäßig unterwegs. Und da wollen sie sich so ein bisschen was abgucken, wollen da versuchen, auf diesem Zug weiterzufahren und die Jugend zu erreichen.
Ja, das hört sich erstmal ganz gut an und ich glaube, das braucht es jetzt auch, so ein Zusammenschluss von Linken, damit man da gegen den ganzen Rechtsruck vorgeht oder damit man dagegen auch effektiv was machen kann. Eigentlich hätte das auch schon bei der Bundestagswahl jetzt, hätten sich da die linken Parteien, die vermeintlich linken Parteien zusammentun müssen, um mal wirklich so ein linkes Bündnis zu schließen.
Ja, das hätten sie ja in der letzten Legislaturperiode locker gehabt, ne? Also
Ja.
Grüne, Linke und SPD hatten eine Mehrheit.
Ja.
Aber da muss ich sagen, bin ich ja auch immer ein bisschen bei der Haltung der SPD, weil bei den Linken in Deutschland auch, also unter anderem Dietmar Bartsch, Parteivorstand, der hat in einem Interview mit Jung und Naiv gesagt, dass er bei der Wiedervereinigung skeptisch war. Er war SED-Mitglied und meinte, ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht. Und gleichzeitig sind aber an der Grenze Selbstschussanlagen gewesen, Minen
Ja, klar,
gewesen,
aber
wo Leute gestorben
das,
sind.
das hat er ja nicht gesagt. Nur, ich meine, du kannst es dir
Ja,
jetzt
das hat
ja
er nicht
angucken.
gesagt, aber
Ja,
das.
aber Johann, du siehst jetzt ja einen Osten. War es für den Osten gut?
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die Wiedervereinigung für den Osten gut war. Für die Bundesrepublik Deutschland war es auf jeden Fall
Ja,
ein
klar.
territorialer Gewinn.
Ja, nur, ich meine, so viele Menschen im Osten beschweren sich und das sieht man jetzt hier auch und irgendwo, also, ne? Bartsch sagt ja nicht, die Selbstschussanlagen waren gut.
Nee, das stimmt, aber er hat das ja dann stillschweigend in Kauf genommen.
Ja,
Also
das.
er war SED-Mitglied, das müsst ihr
Ja.
mal reinziehen. Das ist schon heftig, Mann. Also in meinen Augen ist es heftig. Deswegen,
Ja, vielleicht
ja.
wollte. Ja, keine Ahnung. Das ist schon.
Aber
Das
ich
ist ja
meine,
auch
man
ein.
hatte ja auch nicht wirklich eine Wahl, so
Ja,
gesehen.
eben,
Also
du
wenn du nicht
konntest
bei der
ja nicht.
SED warst, dann konntest du politisch auch nicht aktiv werden.
Exakt. Und er wollte ja politisch aktiv sein. Und
Und ich
dann
glaube,
war
sein
das
Interesse
vielleicht
war auch
der
eher auf
Weg
dem
to go.
Finanzsektor und wirtschaftlich und so weiter. Der hat da auch, glaube ich, irgendwie Wirtschaftswissenschaften sowas in der Richtung studiert. Vielleicht hat er sich darum nicht so viel gekümmert, aber das ist ja auch irgendwie eine Verantwortungslosigkeit in meinen Augen zumindest. Weil ich das als das größte Verbrechen an der Menschheit erachte, nach 45 mit den Selbstschussanlagen an der Grenze. Ich meine, das ist genauso wie Nordkorea, weißt du, die schießen auch auf die Leute, die abhauen wollen. Das ist schon heftig, Mann. Das ist echt krass. Und sowas dann nicht anzusprechen, wenn man darüber redet, sondern sich drum rumzuwinden, ist schon eine heftige Sache, finde ich. Aber naja, also die linke Sammlungsbewegung in Europa, die hat auf jeden Fall einiges an Fahrt zugenommen und die sollten auch ein bisschen mehr noch in den Vordergrund treten, weil ich finde, dass in Zeiten des grenzenlosen freien Marktes eine Solidarisierung mit dem sozial Schwachen und den Leuten, die halt nicht teilnehmen an diesem Wachstum. Also ich meine, wenn du 300 Euro im Monat zur Verfügung hast, dann kannst du dir davon keine Aktien kaufen. Wenn du 3000 Euro im Monat zur Verfügung hast, dann gibst du halt ein Drittel in Aktien und hast dann 4 Monate später aus den 3000 20.000 gemacht, wenn du Glück hast. Also da
Da war
ist
es auch
halt schon
schon
so eine.
wieder. Ne.
Das ist eine Ungerechtigkeit.
Aber auch Kapital. Ja. Ob jetzt die Börse da das cleverste ist, aber. Und dir Kapitalanlagen zu kaufen, hast du da auch mal dahingestellt. Ne.
Klar, ja, aber es gibt ja Leute, die machen das und die machen das mit Erfolg.
Ja, klar.
Also ich
Und
meine.
du musst nur 25% Höchststeuersatz zahlen. Kapitalgewinn. Na
Ja, das ist
gut.
schon.
Deshalb.
Ja, aber viel mehr
Genau.
habe ich da jetzt inhaltlich zu der linken
Ja.
Sammlungsbewegung auch nicht
Aber es
wirklich.
ist halt super wichtig. Super unglaublich wichtig, dass da mal so ein Links.
Ach so, doch, ich habe
Dass
jetzt
sie
gesagt,
sich mal zusammenschließen. Also.
du hast gesagt, dass man das als Gegenpol zu dem Rechtsruck in Europa haben sollte. Aber da frage ich mich, also es wird ja immer darüber geredet, ja, Zusammenhalt in der Gesellschaft und so weiter, das ist wichtig, sehe ich auch so. Aber wenn du jetzt einen starken rechten Rand hast und einen starken linken Rand, dann sorgt es ja eher noch dafür, oder dazu, führt es dazu, dass du eine noch viel stärkere Spaltung innergesellschaftlich hast. Also wenn du...
Ja, gut, das stimmt, ja.
Sagen wir mal, du hast 20% bei der linken Partei im Bundestag und du hast 20% bei der AfD. Dann hast du schon mal 40% der Wählerstimmen, die zwei komplett unterschiedliche Lager gespalten. Das heißt, es sind noch 60% übrig. Davon entfallen welche auf die Grünen, davon entfallen welche auf die FDP und davon entfallen welche auf die CDU, SPD. Ja. So, das heißt, du hast im Prinzip überhaupt keine Möglichkeit mehr, Mehrheiten zu bilden und dann...
Mal gucken, ne? Das ist jetzt schon... Ja,
das ist herbeikonstruiert, aber das ist schon, also das halte ich für auch ziemlich gefährlich. Man sollte vielleicht dafür sorgen, dass die Leute sich in keiner Weise radikalisieren, sondern mit cleveren Argumenten miteinander argumentieren. Das fände ich
jetzt
viel schöner.
Jetzt, also, aber stellen wir uns mal vor, man macht das mal in Deutschland seriös und betrachtet jetzt, sondern geht mal wirklich von so einem linken Bündnis aus, um das auch, also ich meine jetzt SPD, Grüne und Linke. Wenn die SPD, also eine linke SPD, nicht das, was wir jetzt haben, so wie wirklich mal wieder Sozialdemokraten, dann kommen die locker auf über 50% und das ist easy cheesy, wenn die sich jetzt mal zusammentun würden. Weißt du?
Also meinst du jetzt in dem Sinne in dem, von Zusammenführung der Parteien oder meinst du in Annäherung?
Nee, ich meine, in beiden, also nicht Zusammenlegung der Parteien, aber Aufstellung eines gemeinsamen Kanzlerkandidaten, dass er dann zum Beispiel,
du meinst, die Linke sagt zum Beispiel, jo, wir unterstützen ihn, allerdings haben wir noch anderweitige Vorstellungen und deswegen wählt die Linke. Damit sorgt ihr dafür, dass A oder B ins Kanzleramt kommt, aber gleichzeitig auch dafür, dass eben unsere Position in diesem Regierungs...
Genau, dass man sich aber halt davor komplett schon, also sage ich mal, nicht ein, aber halt so, weißt du, es muss halt, die Linken müssen halt wieder zusammenarbeiten. Die SPD darf halt nicht mehr in Anführungszeichen so, ja, rumhuren. So, weißt du, so, dass die halt... Ich kann mir das halt gar nicht, ich finde da gar keine Worte für die SPD. Und das muss halt wieder ein starkes linkes Bündnis sein, das sich jetzt gerade in diesen ganzen Zeiten, ich meine, wie viele Sachen der Veränderung haben wir angesprochen, die jetzt gerade in der momentanen Situation zu, also negativ für den Arbeitnehmer wären. Alle. Ja. Alle. Außer das in Finnland halt.
Der Arbeitnehmer
halt
ist überhaupt nicht im Fokus. Es
genau.
Es geht immer nur darum, die Unternehmen zu stärken,
genau.
Damit halt die Steuereinnahmen sprudeln.
Ja, eben. Und das Ding ist, es braucht jetzt halt wirklich eine Politik. Also, es...
Ja, den viel
braucht die halt so. Und, ja, und die brauchen halt... Da muss halt die SPD wieder ganz klar nach links gehen. Ganz, ganz weit nach links.
Ja, seit der letzten rot-grünen Regierung hattest du im Prinzip nur wertkonservative Regierungen.
Ja, also, und
angenommen, die GroKo kommt zustande, hast du 12 Jahre GroKo.
Und war die rot-grüne Regierung, war die rot-grüne Regierung links?
Naja, nein, eigentlich nicht. Aber es wurde ja nur noch schlimmer. Also insofern im Vergleich zu den anderen Regierungen.
Agenda danach, 2010?
Also rot-grün, rot-grün hier.
Schwarz-gelb.
Also du hattest nach rot-grün, hattest du schwarz-gelb. Nee, schwarz.
Danach hatten wir GroKo.
Dann hattest du GroKo, dann hattest du Schwarz-Gelb, dann hattest du jetzt theoretisch wieder zweimal GroKo,
genau,
wenn die zustande kommen. Und das war alles konservativ. Also
ja, eben. Ich weiß, auf jeden. Und vor allen Dingen mit FDP ja auch ultra neoliberal, ultra schön den Markt. Nichts darf dem Markt entgegenstehen, zwischen dem Markt stehen und dem Verbraucher. Macht doch alles besser, ne?
Genau. Ja, John, bevor wir den Zeitrahmen sprengen, wollen wir jetzt nochmal auf die Müllproblematik eingehen?
Ja, aber dann würde ich, wollen wir dann GroKo für heute noch rauslassen, dann lass uns über Müll reden. Ich meine, damit fasst man das ja auch ein, das ganze Thema mit der GroKo.
Ja. Und außerdem ist das ja jetzt, angeblich soll ja Sonntag schon alles fertig sein mit der GroKo.
Ja. Es wird noch viel verhandelt.
Genau.
Man will noch viel tun.
Genau. Ja, dann packen wir das in den nächsten.
Ja, ich glaube auch. Das wird. Oh, dann können wir Sonntag oder Montag, ich weiß gar nicht.
Ja, wenn es dann zustande gekommen ist, der Koalitionsvertrag, dann können wir drüber reden. Vielleicht hört ja das ein oder andere SPD-Mitglied unseren Podcast an und dann
Ja.
können sie sich nochmal über uns ein bisschen Gedanken machen, ob das gut für uns alle sei, was da abgeht.
Die GroKo, nur die GroKo kann Stabilität bringen. Mann.
Klar, wenn da
Weißt du
als
das
Regierung, wo
nämlich?
argumentativ die Mehrheiten beschlossen werden, das klingt ganz verrückt,
Das
abwegig.
Das ist
Kann nicht
gefährlich.
sein. Das klingt ganz
Das
gefährlich.
könnte schon eine Bombe der Transparenz sein.
Das ist nicht nur gefährlich für Deutschland oder Europa, das ist gefährlich für die ganze Welt. Wenn Deutschland 82 Millionen Menschen von einer Minderheitsregierung abhängig wären, unfassbar schwer. Egal, wir gehen auf Müllberge, ne, ich habe mich rübergeleitet. Ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist es so, dass
Oh, guck mal, da hinten! Da hinten ist der große Steinmeier! Der größte Müllberg von allen! Na gut, okay, ja. Bitte, bitte. Ja.
Steinmeier. Steinmeier pro Domo.
Ja.
Ja, also es gibt ja also neben dem ganzen Mikroplastik, was in eurem Shampoo drin ist, gibt es ja auch noch das ganz normale Plastik um Obst, Gemüse, Kekse. Überall habt ihr Plastikmüll. Sahne, Schlagsahne, hier die Packung, alles Mögliche ist mit Müllproduktion und so weiter. Und China hat früher unseren ganzen Müll gekauft, haben das eingeschmolzen, haben daraus irgendwelche Spielzeuge gemacht oder sonst irgendwas und uns das zurückgeschickt in schönerer Form, wenn du so willst. Jetzt haben sie gesagt, ah, wir wollen den Müll eigentlich nicht mehr haben, wir haben selber genug, behaltet den Müll mal selber. So, jetzt haben
Weil
wir das
unsere
Problem.
Menschen plötzlich auch Müll produzieren. Komisch. So
Damn.
viel.
Ja, und jetzt werden unsere Müllberge wachsen und weiter wachsen. Und da ja, kann man jetzt sagen, oh, wir recyceln doch alles so schön. Genau, deswegen mussten wir nach China exportieren.
Und
Ja, und da gibt's.
vor allen Dingen werden nur 30% oder 20% oder sowas effektiv recycelt. Der
Ja, genau,
Rest,
das meine ich. Der Rest ist halt weiterer Müllberg.
Ja.
Also die wachsen halt. Und ja, da habe ich mich gefragt, ist das vielleicht eine Antwort Chinas darauf, dass Amerika jetzt versucht, Steuerdumping zu betreiben, beziehungsweise einen Handelskrieg loszutreten? Da wird ja auch viel diskutiert zurzeit. Dass man halt sagt, ja, gut, ihr wollt uns in die Knie zwingen, dann zwingen wir euch den Müll auf, beziehungsweise nehmen den nicht mehr ab. Und ja, dann denke ich halt, ist zum einen eine Chance für die Wissenschaft, die dann dafür sorgen kann, dass die Müllproblematik anderweitig
Anderweitig.
beseitigt wird. So. Also, dass man halt neue Recyclingmethoden erfindet oder sowas. Da haben wir ja angeblich so tolle Ingenieure, die das für uns machen könnten. Dann könnte man auch überlegen, ob man vielleicht bei den Handelsketten ansetzt. Also, dass nicht nur der Konsument in die Verantwortung genommen wird. Also ich zum Beispiel, wenn ich mir Obst kaufe, dann nehme ich nicht diese Plastiktüten, die überall an der Seite
Nee,
hängen,
auf keinen Fall.
sondern ich pack das halt einfach in meinen Korb rein. So kann man wäscht das ja so oder so nochmal ab. Also keine Plastikverpackung mehr für Obst und Gemüse. Dann könnte man die Handelsketten noch stärker in die Verantwortung nehmen. Da wird ja auch drüber geredet, dass man die erste europäische Steuer einführt für Plastikmüll. Dass man halt sagt, Plastikprodukte werden nochmal extra besteuert, werden so teurer und so würde dann der Markt oder der Konsument sich dafür entscheiden, eher das günstigere, nicht mit der Plastiksteuer belegte Produkt zu kaufen. Oder, also ich weiß halt nicht,
Ja,
ob Plastik
klar.
vielleicht zu kurz greift, weißt du, weil möglicherweise sollte man das auf den ganzen Müll reproduzieren oder beziehen, weil wenn ich mir jetzt hier
Nee,
angucke,
aber
was ich mir gekauft habe, so
Plastik
das ist so.
ist schon härter. Also so irgendwelche Pappe oder also
Ja, aber
die gerade
Aluminium zum Beispiel, schau mal, ich habe hier gerade eine Packung von Keksen, die ich mir gerne kaufe, in der Hand, da steht pro Planet drauf. Weißt du?
Ja,
Ressourcenschonender
ich
Anbau
kenne
und so
das
weiter,
sogar.
aber gleichzeitig packen sie da so eine Alufolie drum. In der Alufolie ist eine Plastikverpackung, also so ein Plastikbehälter, in dem die Kekse liegen. Das heißt, ich habe im Prinzip für 150 Gramm Kekse 20, 30 Gramm Plastikmüll und Alumüll.
Ja.
Und Aluminium in der Herstellung ist auch unfassbar klimaschädlich. Also im Zusammenhang mit Paris 2020 und so, das ist schon ein harter Tobak. Wenn ich mir das angucke, dass dann pro Planet draufsteht, das
Ja, klar. Ja,
stößt mir jedes Mal ein bisschen
ach, das
auf.
ist doch. Diese ganzen Siegel sind halt auch über die Jahre halt klein gewaschen worden. Das ist
Ja,
halt so ein
oder
Ding.
oder halt als Brainwashing benutzt worden. Also du denkst dir als Konsument, oh, wie schön, das ist schonend.
Ja, klar, ja, aber halt auch ja, beides halt, ne, weil es halt so klein gewaschen ist. Früher war es nochmal pro Planet, war schon irgendwie vor als es gegründet wurde, glaube ich, schon nochmal besser, als es jetzt heute, krassere Auflagen und sowas hatte das damals. Na gut. Ja,
Hast du noch was zum Müll?
Was geht da ja, das jetzt wahrscheinlich, ich meine, was machen wir denn jetzt mit dem Müll? Schiffen den jetzt nach Afrika, oder? Also ich meine, in Afrika wird auch voll viel Müll hingekippt. Aus Europa. Afrika ist davon auf jeden Fall auch hart betroffen. Da gibt es teilweise ja, halt ganz, ganz krasse Berge halt auch, ne? An Müll. Und irgendwo muss jetzt ja der Müll hin. So. Ach, da werden schon wieder ganz, ganz dreckige Lösungen bestimmt für gefunden, wo keiner mehr was von mitkriegt. Er ist dann einfach weg, wir sehen ihn nicht mehr.
Ja, vielleicht wird er auch einfach nur verbrannt und wir dürfen uns alle einatmen. Kann ja auch sein. Ja.
Ich habe mir jetzt überlegt, von der deutschen Umwelthilfe kann man sich so Teströhrchen zuschicken lassen. Dann kannst du an deiner Straße mal Feinstaubbelastung messen und so. Und die dann wieder zuschicken. Und das will ich jetzt mal machen. Ich will mal hier, weil ich hier an meiner Straße auch an so einer Buslinie wohne und direkt.
Ja, nicht nur an einer, ne? Du liegst ja im Prinzip an allen
Bussen. Ja, bei mir fahren alle Busse der Stadt vorbei.
Yeah. Ja, du bist auf jeden Fall am Hotspot. Nee,
nur einer, ich glaube, einer oder zwei nicht. Aber naja. Ich höre gerade ein. Yay. Guck mal, mit Elektrobussen hätte ich es hier auch viel einfacher. Viel angenehmer.
Das ist das Nächste, da können wir jetzt nicht mehr so lange drüber reden, aber die Stadt Göttingen hat sich letztens erst eine neue Dieselflotte von Fahrzeugen zugelegt und das im Hinblick darauf, dass der Bund in Aussicht gestellt hat, klimaschonende Nahverkehr irgendwie stärker zu fördern. Das ist so bescheuert gewesen. Ich habe mich so aufgeregt, als ich das gehört habe. Okay, in Göttingen fährt nicht ein Elektrobus rum. Nicht einer. Marburg gibt gerade Testversuche mit autonomen Bussen, die elektrisch angetrieben sind. In Göttingen kaufen sie neue Dieselfahrzeuge. Wie dumm ist das denn bitte? Wie dumm? Und ich meine, in Göttingen regieren noch sogar die Grünen mit, oder nicht?
Ja.
Haben sie zumindest sehr
lange. Nee, ich glaube, jetzt ist gerade wieder hier auch GroKo.
Ist ja Wayne, aber Digga. das ist
Kommunalpolitik, schon, Digga. Das ist doch.
Ja, das ist die wichtigste Politik. Die geht dem Bürger direkt was an. Ja. Und da ist auch noch die Wahlbeteiligung meistens sehr klein. Das verstehe ich alles nicht. Das ist alles so unglaublich dumm. Naja, was soll man machen?
Aber, ist hart.
Das ist sehr hart. Ja, Johnny, wollen wir es damit für heute belassen oder willst du doch noch über die GroKo reden? Nee, das machen wir, wenn es fertig ist. Ja, das machen wir, wenn der Vertrag steht. Und
lass uns das mal kurz abwarten noch.
Dann können wir darüber reden, bevor die Mitglieder abstimmen und dann, wenn die GroKo dann zustande gekommen ist oder nicht, dann haben wir ja wieder was Interessantes, worüber wir stundenlang reden könnten. Wir sind schon wieder bei fast einer Stunde.
Ey, ich hab gar keinen Bock drauf, Mann. auf diese scheiß GroKo-Scheiße. Oh Mann, ey. Es wird hart.
Wir kommen ja nicht drum rum. Das betrifft uns alle.
Ja.
Oh Mann, man merkt schon deine Vorfreude.
Und sie ist, ich kann sie kaum noch zurückhalten. Wow. Mann. Alles gut, klar. Leute.
Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer, wann auch immer ihr zuhört. Und das nächste Mal haben wir vielleicht sogar noch einen Jingle parat. Wer weiß.
Lasst euch überraschen. Juan Jobchen, die News fast? Ja, mal gucken, wann der kommt. Spoiler-Alarm. Aber er ist schon quasi in Arbeit. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif.
Und die Ohren offen, ganz wichtig.
Exakt, offen und steif, wie ein Luchs auf der Jagd. Und genau. In diesem Sinne, peace out.
Peace.